Oh, das ist ja ein neuer Film. Jetzt gucke ich aber auch wirklich mal alle fünf davor. Dann ist das nicht mein Problem. Also dann habt ihr euer Leben nicht im Griff. Das ist gleiches gilt, wie wenn ihr mit Adiletten durch die Gegend lauft. Als 3D war das geil. Da saßt du ja im Kino und du wolltest ja nur sowas sehen. Da war die Handlung egal. Die hätten dir auch Telefonbuchbücherseiten in die Fresse werfen können. Da hättest du es trotzdem gefeiert. Jetzt mit dem Arsch drauf und am Ende sind seine Eingeweide durch das Po-Loch hinten raus, wie es nur Dreamcatcher besser gemacht hat.
Sag mal, hast du gerade J.D. Vance gesagt?
Ja, habe ich J.D. Vance gesagt? Nee, der heißt doch Vance. Aber du weißt schon, wen ich meine. Das müssen wir gleich mal...
Ich musste kurz überlegen. J.D. Vance ist doch die linke Tröte von Trump.
Die linke... Ja. Oh, Augenlaser mache ich nicht, weil... Bupp, das war der Film damals.
Bupp, danke, Final Destination.
Hast du den gesehen? Ich habe den natürlich auch gesehen. Wir haben ja, du hast auf deiner 3 den Film 2 gehabt. Ich habe notiert, du guckst so, als wüsstest du nicht, wo du bist. Ich habe auf meiner 2, da wo du deine 1 hast, habe ich die 2. Das heißt, wir können jetzt direkt über den Nachfolger reden. Was die Kills angeht, ist es ja so, da hat jeder seine Vorliebe. Ein sehr simpler Kill, aber...
Das ist auch so ein Satz, den du eigentlich nirgendwo bringen darfst.
Tony Todd ist tot. Also für alle, die das noch nicht wissen, jetzt ist es final. Und Tony Todd war ein tragender Charakter in einer Filmreihe, die Steven,
hallo,
und ich heute auseinandernehmen wollen. Wir machen ein Ranking von Final Destination, von der ganzen Filmreihe, inklusive dem neuen. Und wir haben uns vorher gar nicht so richtig abgesprochen. So ein paar grobe Züge wissen wir. Und wir wollten jetzt einen anderen Einstieg als den üblichen Heidi Ho Welt da draußen. Weil Final Destination macht uns ja eins immer klar. Wir können alle dem Tod nicht entrinnen. Also müssten wir auch ein bisschen ernst sein jetzt hier bei dieser Sache. Ernst.
Ich sag's ja. Und ich hatte gerade eine Vision. Und wir werden da drin nicht sterben. Ich habe gesehen, dass das eine absolut grandiose Folge wird.
Ja, nochmal Glück gehabt.
Nochmal Glück gehabt, ja.
Aber das ist ja eigentlich was dann für Final Destination 7, dass jemand so eine Premonition, also so eine Vision, während einen Zoom-Call hat oder so. Und wir dann diese ganzen Sachen da sehen. Also, was wir machen, ist ein Ranking. Wir versuchen das natürlich so ein bisschen anders zu machen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Rankings sind auf YouTube und so jetzt auch gerade wieder heiß im Kommen, weil ja Final Destination 6 jetzt knackfrisch im Kino ist, alle Rekorde bricht und die Leute sind ganz happy mit diesem Film. Auch über den reden wir gleich. Wir werden bis zu einem gewissen Grad nicht spoilern, aber das gilt auch nur für den letzten, nur für den sechsten und auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn wenn wir im Detail drüber reden, da lässt sich das nicht vermeiden. Wir machen aber eine Spoiler-Ansage, sodass ihr euch wegducken könnt für den Fall. Für alle anderen gilt direkt, wir spoilern. Die Dinger sind scheiße alt und wenn ihr die bis jetzt nicht geguckt habt und ernsthaft da draußen rumläuft und sagt, oh, das ist ja ein neuer Film, jetzt gucke ich aber auch wirklich mal alle fünf davor, dann ist das nicht mein Problem. Also dann habt ihr euer Leben nicht im Griff. Das ist gleiches gilt, wie wenn ihr mit Adiletten durch die Gegend lauft. Aber egal, ist ein anderes Thema. Das steht dann nochmal für sich. Jetzt einfach kurz vorweg. Wie stehen wir zu der Reihe? Mhm. Steven, plaut's raus.
Wie stehe ich zu der Reihe? Also, ich finde, um es auch mal vorweg zu nehmen, so ein Stück weit, der erste Film, der hat mich damals irgendwie tief beeindruckt, weil es einfach was anderes war. Hat irgendwie eine Story aufgemacht, die nicht so 0815 war, die gewitzt war und womit man halt viel machen konnte. Und ich finde, das funktioniert auch heute immer noch sehr gut. Natürlich hat die Reihe so ein bisschen das Problem, dass sie das immer Gleiche wiederholt, so wie zum Beispiel Saw das ja dann auch in einem gewissen Rahmen gemacht hat. Ne? Also man hat so eine Grundprämisse und irgendwie wird das dann immer und immer wieder durchgekaut. Aber, und da werden wir gleich drüber reden, der Kern der Filme sind ja diese sehr, sehr kreativen Tode, die natürlich absolut Banane teilweise sind und wo man sich dann denkt, ja, sowas kann ja niemals passieren, aber das ist ja genau das Tolle an den Filmen, weil da kann das passieren, weil der Tod, der kann sowas ja in die Wege leiten. Und ich finde einfach, der hat damals sehr viel Spaß gemacht. Der zweite hat mir damals auch viel Spaß gemacht. Den dritten habe ich irgendwann später dann mal gesehen und da dachte ich schon so, ja, wiederholt sich irgendwie alles. Und ich kann es ja jetzt hier mal sagen, das wusstest du, glaube ich, gar nicht. Ich habe Teil 4 und 5 vorher nie gesehen gehabt. Habe das erst für das Special jetzt tatsächlich nachgeholt.
Ja, also das ist nicht ganz ungewöhnlich, weil also viele Leute, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe vor kurzem, haben gesagt, also an 4 kann ich mich so gar nicht so richtig erinnern und ich auch nicht. Also ich hatte damit auch meine Probleme. Aber also ich stehe folgendermaßen zu dieser Reihe. Das ist so wie diese, also das ist ein typisches Produkt der 2000er. Mhm. Es hat gerade am Anfang noch so 90s-Charme, hat irgendwie versucht, aber schon so in die Zukunft zu blicken. Wir machen was ganz Neues. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der erste Teil durchaus von einem namhaften Filmemacher gemacht wurde, nämlich James Wong, der uns dann auch noch den dritten Teil gleich dazu geliefert hat und ja noch diverse andere Filme, für die wir ihn ja mögen. Und seine Idee war ja tatsächlich, beziehungsweise die Idee hinter diesem ganzen Ding, war halt einfach, wir nehmen jetzt hier mal ein Treatment, das im Original, weiß ich nicht, ob du das wusstest, für eine Folge Akte X geschrieben wurde.
Oh, nein, das war mir nicht bewusst.
Das war, also die Idee war, dass es gibt ja im ersten Teil diese beiden eher schlafpillenartig durch den Raum wandelnden FBI-Agenten und das sind tatsächlich Leftovers von Scully und Mulder. Wie das Ganze hätte aussehen sollen, das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt auch keine Lust bei IMDb in eine Milliarde Trivia zu gucken, aber das weiß ich halt, dass das so war. Ich mochte den sehr gerne. Die dann folgten, ja, du hast es schon gesagt, die hatten alle ihre Probleme. Und summa summarum möchte ich mal Folgendes sagen. Das sind keine guten Filme. Machen wir uns nichts vor. Ja, und ihr seht das auch bei den meisten Bewertungen. Wenn sie ein bisschen Glück haben, dann kommen sie über eine 6. Ja, meistens liegen sie unter einer 6 von 10. Und das macht die Filme nicht schlecht. Das ist halt einfach nur so, dass ein Produkt seiner Zeit und wenn du zu viele in zu kurzem Abstand guckst, dann lutscht sich das aus. Und am Anfang war es halt so, alle 3 Jahre gab es 9. Und jetzt ist das erste Mal, dass halt richtig lange, lange, lange Zeit dazwischen war. Entsprechend hoch ist natürlich der Hype für den 6. Teil und entsprechend generös sind die Leute jetzt gerade mit Bewertung. Denn natürlich hat der einiges seinen anderen Kollegen aus den 2000ern voraus. Das CGI ist einfach besser. Ja. Das CGI in den anderen Filmen, das können wir ihnen nicht ankreiden. Das ist in den 2000ern, ja klar, gab es sowas wie Jurassic Park und es gab andere große Monumentalfilme, wo aber auch deutlich mehr Millionen reingegangen ist. Also im Grunde ist das hier so ein Ding wie, man guckt das aus nostalgischen Gründen und man guckt das, weil man halt das irgendwie, ja, witzig ist ein komisches Wort, aber man findet das witzig, was diese Grundprämisse angeht und wie die Leute dann einer nach dem anderen abnippelt, was sie für einen Killcount haben. Man fragt sich bei jedem Film immer wieder aufs Neue, welchen Twist werden sie einbauen, wenn sie einen einbauen, welcher Kill ist wirklich fies und welcher Kill ist jetzt ganz besonders detailreich oder sowas. Und das macht halt diese Filme aus. Wir werden an unser Ranking jetzt so ein bisschen so rangehen. Es gibt 6 Filme, wir reden über alle 6. Ich habe hier eine Liste, wie sie bei mir gerankt sind, von schlecht zu gut. Das hast du hoffentlich auch.
Habe ich.
Genau, wir machen das ähnlich wie zu unserem hervorragenden Halloween-Special, wo wir einfach gesagt haben, wir reden über den Film dann, wenn beide ihn schon mal genannt haben. So, dass wir jetzt nicht einfach sagen, meine ist dies und meine ist das und dann reden wir beide über 2 verschiedene Filme, sondern wir gucken halt, dass wir das so ein bisschen zusammenziehen. Ich habe dann noch vorbereitet für mich, ich hoffe, du hast auch Ähnliches, den Top-Kill per Film. Also wenn ich jetzt sage, auf meiner 6 ist der und der Teil, dann finde ich in dem und dem Teil halt diesen Kill besonders gut. Dann habe ich noch für mich aufgeschrieben den Top-Kill overall, also über diese gesamte Reihe. Welchen Kill finde ich nachhaltig immer noch irgendwie am besten, witzigsten, schrägsten, durchgeknalltesten? Und weil diese Vorhersehung quasi das Opening immer darstellt, habe ich mir auch notiert, welches ich denn nachhaltig immer noch als das beste Opening sehe. Und vielleicht hast du das auch und dann kommen wir da so der Reihe nach zu. Wir steigen auch gleich an, weil die Filme sind jetzt gerade noch frisch in unserem Kopf. Wir haben uns ja gegenseitig geschrieben, welche Teile wir gerade geguckt haben. Und für dich war ja dann, was hast du gesagt, 4 und 5 oder 3 und 4 waren für dich brandneu?
4 und 5, wobei ich auch da so ein bisschen das Gefühl habe, als wenn ich Fragmente davon schon mal gesehen habe. Aber
ja, das ist ja wie, da kommt ein Kumpel zu Besuch und der hat einen dabei, den hast du irgendwo schon mal bei einer Party hinten links gesehen oder so. Aber das ist halt zu viel, um zu sagen, ich kenne den. Aber irgendwie kommt dir das so bekannt vor. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Wir steigen mal ein, weil dann quatschen wir so ein bisschen über die Filme. Es gibt 6 Filme. Mein Platz 6 ist Final Destination 4, der im Original The Final Destination hieß. Was ist denn bei dir auf der 6?
Da gehen wir doch direkt Hand in Hand, denn ich tat mich so ein bisschen schwer zwischen 4 und 3 zu unterscheiden hier auf dem Platz und es ist aber Teil 4 aus mehreren Gründen. Erstens, weil es, glaube ich, da fällt es mir auch schon schwer, das wieder zu Teil 5 auseinanderzuhalten, weil die Hauptdarsteller aus 4 und 5 sehen irgendwie fast gleich aus. Man hat das Gefühl, es sind die gleichen, es sind halt irgendwelche Reispapierfressen, die du sonst nie irgendwo gesehen hast, die absolut nichts können, ja. Und der vierte Teil hat für mich, du hast das vorhin angesprochen, mit Abstand das schlechteste CGI von allen. Also diese Szene am Anfang in diesem Motodrom, also da sind so viele Kills, die sich dort ja häufen, weil man ja einmal sieht, in welcher Reihenfolge die dann sterben und so. Und da ist wirklich eine CGI-Szene schlechter als die andere. Ja. Und weil ich ja gesagt habe, schlechte Schauspieler, Teil 3 hat halt Mary Elizabeth Winstead. Und allein das ist dann schon so ein kleiner Pluspunkt, den der Teil 3 hat.
Genau, also für die Leute, die auch Schwierigkeiten haben, das ab und zu auseinanderzuhalten, Teil 4 ist der mit diesem Autorennen eben anfängt. Bei einem Autorennen hat Nick diese Vision, dass alle da zermatscht werden, das kennen wir schon. Und im weiteren Verlauf gibt's dann halt eben das übliche Abgeschlachte der einzelnen Leute. Und ich gebe dir da komplett recht. Also erstmal ist das der schlechteste Teil dieser Reihe. Und zwar wirklich mit Abstand. Also später kommen wir zu Filmen, wo man sagen kann, ja, nächsten Monat kann der vielleicht sogar noch einen Platzwechsel machen oder sowas, aber der hier nie, der kann nie besser werden. Also die 4 ist für immer verloren. David R. Ellis, der Film, der den gemacht hat, 2009, der Mann, der den gemacht hat, ist 2013 leider verstorben. Ich kann dem nicht böse sein, der hat Snakes on a Plane gemacht und da gibt's nichts Schlechtes drüber zu sagen. Insofern hätte das ja durchaus auch klappen können und das ist ja auch ein Teil, der das erste Mal massiv 3D eingesetzt hat. Mhm. Der ist in die Kinos gekommen damals und ist nachbearbeitet worden in 3D und deswegen sieht man gerade so am Anfang und halt eben auch bei der Vorhersehungsszene so wahnsinnig viele kleine Dinge hin und her fliegen, weil das natürlich als 3D war das geil. Da saßst du ja im Kino und du wolltest ja nur sowas sehen. Da war die Handlung egal, die hätten dir auch Telefonbuchbücherseiten in die Fresse werfen können, da hättest du es trotzdem gefeiert. Das war so die Hochzeit vom 3D. Es gibt hier so ein paar kleine Sachen. Wie gesagt, am Anfang sehen wir so einen Typen, der auch kackfrech so ein riesen Hakenkreuz auf dem Arm hat, der natürlich auch gekillt wird und sowas. Und da, das ist so einer der Kills, wo ich sagen würde, hier sieht man, dass sie lazy sind, weil der Kill ist total langweilig und der passt auch nicht zum Rest und es passt hier vieles nicht. Die Combo, die hier spielt, passt nicht so richtig zusammen. Die Leute wachsen dir nicht ans Herz und deswegen ist dir ziemlich egal, was mit denen passiert. Ich habe aber trotzdem einen Lieblingskill in diesem Film und das ist der Kill von Laurie, glaube ich, heißt sie, ne? Ja, ich glaube, sie heißt Lorigan. Laurie, auf der Rolltreppe. Die Rolltreppe, ja. Laurie wird Teil der Rolltreppe auf sehr unangenehme Art und Weise und zwar nicht in der Vorhersehung, sondern später und wie auch bei so vielen Filmen gibt's ja hier nach der Vorhersehung nochmal so eine Vorhersehung und sowas und am Ende seid ihr doch alle in den Arsch gekniffen. Laurie, wie sie dann da, wir wissen genau, was passiert und es sieht einfach ekelhaft gut aus, das mochte ich sehr gerne. Den fand ich sehr charmant, also das wäre mein Lieblingskill hier in diesem Film.
Ja, auch da gehen wir tatsächlich so ein bisschen Hand in Hand, wobei ich auch sagen muss, dass der, dass dieser Kill im Schwimmbad auch sehr unangenehm ist.
Ja, unangenehm, aber da finde ich, ey, Freunde, da habt ihr richtig viel verschenkt, weil wir als Zuschauer, also wenn du jetzt nicht wirklich direkt aufgepasst hast und dir dann schon physisch, chemikalisch quasi vorstellen kannst, was da gerade passiert, dann ist das total unspektakulär, weil du eben nicht weißt, was da passiert. Also ich finde, sie hätten sie besser aufbauen sollen. Der wird ja von diesem Luftloch quasi angezogen, sitzt mit dem Arsch drauf und am Ende sind seine Eingeweide durch das Po-Loch hinten raus, wie es nur Dreamcatcher besser gemacht hat. Auch ein großartiger Film an dieser Stelle mal bemerkt. Und das hätten sie irgendwie so ein bisschen anders darstellen müssen. So mit dem Versuch, dass er versucht, seinen Arsch hochzukriegen und wir dann diesen Luft, diese immense Luftmasse da irgendwie noch sehen. So ist das halt so ein bisschen, ja, der hubbelt ein bisschen unter Wasser und plötzlich macht's Plotsch und dann kommen da Gedärme raus, die super hoch in die Luft fliegen und in 3D natürlich dann auch ekelhaft auf den Boden klatschen. Insofern, ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben, aber ich fand den leider ein bisschen verschenkt tatsächlich, ja.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bewerte die Tode auch ein Stück weit danach, wie ich mich halt dabei gefühlt habe. Also nicht nur, wie spektakulär die sind. Und da wird es auch noch in einem anderen Film einen geben, der ist halt im Grunde genommen so zack vorbei. Aber ich saß wirklich daneben und dachte so, so, ne? Und ich gebe dir aber recht, der ist unangenehm und sie hätten das irgendwie auch noch anschaulicher machen können. Also man sieht ja gar nicht den Vorgang irgendwie, wie die Gedärme entzogen werden, sondern man sieht halt nur diese komische Pumpe, warum die auch immer so völlig offen da irgendwo rumsteht. Wahrscheinlich auch nur, damit man das halt zeigen kann. Und das hätten sie etwas besser machen können. Aber trotzdem wäre das so vom unangenehmen Faktor der direkte Folger oder Nachfolger von der Rolltreppenszene, wo du sehr euphemistisch ausgedrückt hast, dass sie Teil der Rolltreppe wird. Das fand ich sehr super.
Ja, dafür alleine und auch hier nochmal, also man kann den durchaus gucken, so ist es nicht, aber er fällt hinten runter im Vergleich zu anderen. Kommen wir mal zu deinem Platz 5. Was hast du denn da anzubieten?
Das habe ich ja vorhin praktisch schon gesagt. Für mich ist das Final Destination Teil 3. Trotz Mary Elizabeth Winstead, die da ja auch noch sehr jung war und vielleicht auch noch nicht die Klasse hatte, die sie jetzt teilweise an den Tag legt. Und ich das auf jeden Fall eine gute Wahl fand, diese Eröffnungsszene mit der Achterbahn zu machen. Erstmal grundsätzlich, weil ich glaube, das ist halt einfach eine gute Ausgangssituation, um diese Premonition schön aufzusetzen. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat dann da irgendwie auch das Ensemble nicht so super funktioniert. Und am Ende kann ich dir jetzt schon nicht mehr sagen, ohne irgendwie auf eine Liste zu gucken, was ist da jetzt eigentlich nochmal passiert, was für Kills waren dabei. Und deshalb ist der auch relativ vergessenswürdig für mich.
Ja, ich habe bei denen auch schon so ein bisschen hin und her gechinged. Der war ein bisschen höher, dann ist er wieder runtergefallen. Es ist tatsächlich einer, der also bei mir übrigens exakt auch, ist das mein Platz 5, deswegen können wir direkt weiter drüber reden. Ja. Das ist eben der zweite Eintrag von James Wong, der den ersten gemacht hat. Der hat schon so ein bisschen was, dass man gefühlt hat, ja, vielleicht wollt ihr mal irgendwie, ihr wollt später auch, dass die Filme im Fernsehen laufen. Es hat so ein bisschen so ein Fernsehvibe, das Ganze. Ich kann dir das gar nicht so genauer erklären. Der Cast ist deutlich größer, mit noch mehr Gesichtern, die man sofort vergisst. Also es gibt wenig Leute, die dir da auch hier wieder ans Herz wachsen. Wir sehen halt eben besagte Mary Elizabeth Winstead, wie sie eine Vision hat, dass die Achterbahn hier links und rechts alle Leute killt. Das ist der Film, das ist die Opening Scene, also der immense Killspaß auf der Achterbahn. All die Leute, mit denen sie da so rumläuft, sind absolute Nullgesichter. Die hast du danach. Also die eine Kollegin hat man später nochmal gesehen bei dem Remake von Black Christmas, wo ja sie auch, Mary Elizabeth Winstead, auch wieder mitgespielt hat. Und da ist das arme Mädchen auch nur ein Mädchen, das gekillt wird. ja, man kann nicht viel darüber sagen. Also der ist okay, tut nicht weh. Das Ende ist, also die Anspielungen in dem Film sind ein bisschen deutlicher. Also wir sehen immer wieder die 180 aus dem ersten Teil. Es gibt ein paar Durchsagen. Am Ende gibt's noch mal eine größere Aktion in einem Zug. Also quasi die zweite Vorhersehung dann finde ist hier auf dem Zug. So kann man die Filme mal einteilen. Startet mit der Achterbahn, endet im Zug. Das ist
U-Bahn.
So,
U-Bahn war es.
U-Bahn meine ich. Entschuldige, ja. Genau. Der ist schon okay. Und das ist das, was ich meinte. Zwischen 4 und 3, also sprich zwischen meinem Platz 6 und Platz 5 liegen trotzdem Welten. Also dem hier würde ich immer noch eine solide 6 geben, dem dritten Teil. Der 4 aber nicht. Die 4 ist maximal eine 4 oder so. Also den, wenn ich den vierten nie wiedersehe, bin ich total fein damit. Nicht, weil ich ihn hasse, sondern weil er halt nichts, gar nichts mit mir macht. Auch hier gibt es einen sehr, sehr wundervollen Kill. Nämlich die zwei Schulschönheiten werden auf dem, so wie wir es früher genannt haben, Tussi-Toaster im Solarium ordentlich durchgeknuspert. Und das ist ein Kill, den finde ich super. Der hat mir viel Spaß gemacht. Die beiden werden vorher so ein bisschen präsentiert, dass sie halt eben da auch so ein bisschen angegeilt werden von so einem anderen Typen, der immer versucht, Filme von denen zu machen und sowas. Und dann gehen sie natürlich, um sich für, ich glaube sogar ganz makaber, für die Beerdigung schön zu machen, wollen sie nochmal extra auf dem Tussi-Toaster auch ins Solarium und werden dann da halt richtig gegrillt. Finde ich, ist ein toller Kill. Der macht Spaß, der ist lustig. Den kann man in der Zeit waren halt die Solarien immer noch ein Riesending und deswegen kann man das super gut nachvollziehen.
Ich glaube, das ist auch der bekannteste Kill des Films, der oft irgendwie irgendwo auftaucht oder zitiert wird und deshalb kann ich auch hier nicht so sehr von deiner Seite weichen, wobei ich auch den Kill an dem Drive-In-Schalter durchaus nicht schlecht fand, ne? Wo dann dieser, ich weiß gar nicht, was ist das, der Motor, der aus dem LKW rausschießt,
genau.
und ihn dann sozusagen hinten den Hinterkopf wegsäbelt. Ja. Das ist ja dieser der Spannertyp, ne?
Frankie Cheeks. Ja, 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 genau. Der ist auch wirklich lustig. Auch die ganze Szene, die da hinführt, ist ja dann wieder so eine Vorhersehung und sowas. Das ist schon charmant gemacht, aber hat halt, ja, im Großen und Ganzen ist er ein bisschen schlechter als mein Platz 4. Und da bin ich gespannt, was du hast. Mein Platz 4 ist das Original.
Bevor du weitergehst, will ich noch eine Sache ganz kurz zu Teil 3 sagen. Denn jeder Film versucht ja, obwohl es am Ende immer das Gleiche ist, ja irgendwie so einen kleinen Kniff mit reinzubringen. Und bei Teil 3 war das, dass auf Fotos, die gemacht wurden, die Tode vorhergesagt werden. Also das wollte ich nur noch mal jetzt hier mit einwerfen, weil irgendwie jeder Teil versucht, da irgendwie sich zumindest so ein Stück weit von den anderen abzusetzen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie schon gut, dass sie das halt probiert haben, auch wenn das natürlich Augenwischerei ist. Ne? Also.
Ja, ja, da muss man sich nichts vormachen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also meine Position 4 ist Teil 1, das Original. Was hast du denn auf der 4? Weichen wir ab oder sind wir da immer noch straight zusammen?
Bei mir ist es tatsächlich Teil 5.
Okay, warten Sie bitte. Wird notiert. Dann sprechen wir jetzt noch nicht über 1. Das ist die Art unseres Rankings, dann gehen wir gleich zum Platz Nummer 3 über und das ist bei mir die 5.
Okay, ja, dann heißt das ja schon mal automatisch, wir sprechen jetzt über die 5.
Das ist korrekt, wir sprechen jetzt über die 5.
Weil bei mir Teil 2 auf Platz 4 ist.
Gut, auf 3 meinst du?
Auf
4 haben wir ja jetzt, 4 ist bei dir, bei dir ist die 4, ist ja Teil 5.
Ja,
So, deswegen ist das, ich habe die 1, du hast die 5. Auf Platz 3 habe ich die 5, deswegen reden wir jetzt über die 5.
Jawohl.
So, die 5, die hat bei mir tatsächlich einen Extraplatz. Du hast vorhin angefangen und hast gesagt, ich kann die ganzen Hackfressen aus Teil 4 und 5 und so gar nicht auseinanderhalten. Die sehen alle für mich gleich aus, gebe ich dir komplett recht. Also der Hauptcharakter in 5 und auch sein Best Buddy, die sehen fast 1A aus wie der Dude aus dem vierten Teil. Die haben alle so eine Playmobil-Frisuren, die sehen alle gleich aus. Das Einzige, was diesen Film damals für mich spezial gemacht hat, war tatsächlich das 3D-Monster, das es ist. Dieser Film ist in 3D gedreht worden, nicht nachbearbeitet. Und es gab früher nicht viele Filme, die extra gedreht wurden, sondern die meisten wurden nachträglich bearbeitet. Und bei dem konnte man das sehen. Und im Kino hat das einfach einen Heidenspaß gemacht. Und als ich, und du erinnerst dich ja daran, meinen ersten eigenen 3D-Fernseher hatte, war das auch mein Go-To-Film, wenn Leute zu mir zu Besuch kamen und hat gefragt, funktioniert das? Dann habe ich denen die Brillen aufgesetzt und habe gesagt, setz dich mal hier hin mit deinem Arsch. Und dann habe ich die Intro-Szene von Final Destination 5 angemacht. Und die ballert. Die ballert natürlich in 3D. Jetzt, bei meinem Rewatch ohne 3D-Fernseher, den habe ich nicht mehr, ist das, ich sehe, was die gemacht haben. Und ich habe das ja noch im Kopf. Und deswegen hat das so ein bisschen noch Nachhall bei mir. Deswegen ist der relativ hoch oft mit Platz 3. Von der Geschichte her ist das der Film, der damit beginnt, dass unser Hauptcharakter, dessen Namen mir jetzt gerade hier komplett entfallen ist, aber den habe ich gleich, wartet kurz, Sam, der ist, also erfahren wir nebenbei, der ist Koch und Mitarbeiter in einer Papierfirma. Das ist übrigens eine Papierfirma, in der die arbeiten. Da kommst du auch nicht drauf, wenn du das später siehst, wie sie da industriell diese Maschinen da hin und her bewegen. Anyway, und der hat eben, es soll so ein Retreat geben, also die Mitarbeiter der Verkaufsabteilung und der Tech-Abteilung, die sollen alle in einen Bus und die wollen wohl ein Wochenende irgendwo hinfahren. Und während sie auf einer Brücke sind, hat er halt eben die Vorahnung, dass hier gleich alles richtig den Arsch runterfällt. Und diese Intro-Szene ist halt auch richtig geil, weil da wird jeder irgendwie auf eine geile Art gekillt. Wir haben J.D. Vance hier als Schauspieler, den man auch kennen könnte, noch, also als einziges richtiges, bekannteres Gesicht und sowas. Und die lassen sich da schon tolle, spannende Sachen einfallen. Also ich mag Teil 5 tatsächlich immer noch sehr gerne, weil ich den aber wahrscheinlich auch, also den habe ich easy am häufigsten gesehen.
Sag mal, hast du gerade J.D. Vance gesagt?
Ja, habe ich J.D. Vance gesagt? Nee, der heißt doch Vance. Aber du weißt schon, wen ich meine. Das müssen wir gleich mal.
Musst du kurz überlegen. J.D. Vance ist doch die linke Tröte von Trump.
Die linke, Courtney B. Vance, meine ich natürlich, ist ein amerikanischer Schauspieler. Nicht nur, dass es nicht J.D. Vance ist, der hier ist auch noch schwarz. Und David Koechner könnte man auch noch kennen, das ist auch so ein Typ, der oft in Comedies mitspielt. Also hier haben wir schon mal zwei bekanntere Gesichter, auf die man das aufbauen kann. Und für diesen Teil ist auch Tony Todd mal wieder am Start. Und in diesem Film ist es ja so, wir haben noch nicht über ihn geredet, weil wir über eins noch nicht geredet haben, aber er ist halt irgendwie so ein loses Bindeglied zwischen den Filmen. Viele denken auch, der ist in jedem Film dabei, das ist aber nicht der Fall. In einem Film hört man ihn als Stimme auf dem Anrufbeantworter, aber auch nur, wenn ihr das Original guckt, also insofern macht das dann an der Stelle keinen Sinn. Und hier ist er halt auch nochmal super creepy, der Typ, der im Grunde weiß, was den allen passieren wird, nicht so richtig rausrückt damit und so mysteriös in der Ecke steht und sowas, das ist richtig ein creepy Dude, muss man sagen.
Ja, definitiv.
Mein Lieblingskill in diesem Film ist gar nicht so spektakulär, ist aber, und davon haben wir später sicherlich noch einen, ist halt einfach, der ist übergegangen in Allgemeingut. Das ist nämlich der Laserkill, der Augenlaserkill. Das ist ein Kill, der jetzt vielleicht im Vergleich zu vielen anderen überhaupt nicht so spektakulär ist, weil die Person, die darunter leiden wird, einfach quasi nicht gefesselt, aber sie liegt halt auf einem OP-Tisch und ein Augenlaser soll seinen Job machen. Und macht das auch, nur halt ein bisschen dolle. Und das ist auch gar nicht das, woran sie dann stirbt. Aber dieses Bild hat sich, glaube ich, in das Allgemeinbewusstsein eingefressen. Denn ich hatte ja vor kurzem Augenlaserei. Und das ist das, was alle zu mir gesagt haben. Oh, Augenlaser mache ich nicht, weil. Bupp, das war der Film damals.
Bupp, danke, Final Destination.
Hast du den gesehen? Ich habe den natürlich auch gesehen und weiß jetzt, dass es diese schreckliche Klammer, die diese arme Frau im Auge hat, tatsächlich gibt. Und das Schlimme ist, ich habe es bei meiner eigenen OP ja nicht gesehen, weil du kriegst ständig Tropfen, du siehst wirklich nichts. Aber ich weiß ja, wie dieses faschiste Ding aussieht, weil ich diesen Film gesehen habe. Und dann weißt du auch, dass das echt dein Auge aufklemmt. Und ich kann euch bestätigen, wenn ihr den Film gesehen habt und dachtet, das ist unangenehm, das zu sehen. Wenn ihr den Film gesehen habt, habt diese OP und habt das im Hinterkopf, das ist noch deutlich unangenehmer.
Ja, ich weiß, was du damit andeuten möchtest, denn es gibt später noch einen Kill, über den wir sprechen werden, der mich praktisch in der gleichen Weise betrifft. Von daher, danke Final Destination, dass du vielen Leuten das Leben schwerer machst.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich nicht mein Kill dieses Mal, also da bin ich woanders. Und zwar habe ich vorhin ja auch angedeutet, dass bei mir auch mal einer dabei ist, der gar nicht so spektakulär ist und der relativ schnell ging, aber wo ich wirklich so, wo es einmal in mir komplett zusammengezuckt hat. Und das ist der Turnkill vom Reck.
Ja, der ist ja auch brillant.
Der also ist super.
Das ist wieder so einer. Jetzt hat die Maus den Faden abgebissen und über das ganze Karussell, weil du die ganze Zeit da sitzt und wartest. Und wenn er dann kommt, ist das wirklich so ein Relief auch irgendwie. Das ist immer der Moment, wo es dann ha macht, weil das einfach so absurd ist, ne?
Ja, vor allem, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich in dieser Art und Weise in echt so krass passieren
nein,
würde.
Nein,
natürlich,
also über Logik brauchen wir uns nicht unterhalten und über das Physische daran, ob das geht oder sowas. Aber der ist schon wirklich toll, das muss man sagen. Ich finde generell, wie gesagt, auch im Opener die Kills und sowas, da haben sich tolle Sachen einfallen lassen. Auch wenn da jemand von der Brücke fällt und statt einfach nur im Wasser aufzuschlagen, kriegt er vorher nochmal einen richtigen Dong mit auf dem Stein und macht so einen Platsch oder wird aufgespießt von dem Boots Ding da und sowas. Das ist schon, also der macht schon Spaß, der ist auf jeden Fall gut.
Auf Platz warum, noch ganz kurz, warum der bei mir ja relativ früh kommt, das liegt einfach daran, dass tatsächlich 1 und 2 einfach vom Feeling her und von damals her noch so ein Bonus irgendwie haben. Also ich sehe das auch, dass der durchaus vielleicht noch ein Stück besser ist als der 2, der dann bei mir sozusagen danach kommt. Es ist dann so dieses gesamte Zusammenspiel mit diesen langweiligen Charakteren und diesem fehlenden von früher, diesem nostalgischen, der ihn dann ein bisschen früher kommen lässt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir, wie gesagt, ist das, wenn wir dasselbe Ranking nächstes Jahr, übernächstes Jahr machen, mag sich das verändern. Das ist ja auch immer Teil von, wie empfindest du den dann in dem Moment nochmal neu? Ich habe ja schon verraten, dass auf meiner 3 die 5 ist, deswegen haben wir drüber geredet. Du hast jetzt gesagt, auf deiner 3 ist die 2.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt noch nichts zu bequatschen.
Ja.
Was hast du denn auf der 2?
Ja, die 1.
Ja, so, dann. Du hast auf der 2 die 1. Die 1 hatte ich auf der 4. Und deswegen können wir jetzt über das Maß aller Dinge, den Startschuss, die erste Inkarnation von Final Destination reden und was der mit uns gemacht hat, als der rausgekommen ist. Wie alt warst du denn, als der rausgekommen ist?
15.
Wow.
Ja. Okay, und das ist ja auch, also der hat, glaube ich, ein 18er Rating, ziemlich sicher. Das heißt, ich war 15, also so ein Film, wo man sagt, der spricht einen richtig an als 15-Jähriger, ne? Den dann irgendwie sehen zu wollen. Ja. Und ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, wie ich den dann gesehen habe. Ich bin wahrscheinlich einfach ins Kino gegangen und wurde nicht überprüft. Ich vermute mal, so war es. Ich weiß nur, der hat mich damals einfach unglaublich unterhalten. Er hat eine frische Story gehabt, also irgendwie was ich so in dieser Art und Weise nicht kannte. Das war ja auch, das war mir auch gar nicht mehr bewusst, das ist mir jetzt erst beim Rewatch aufgefallen, oder ich habe es dann halt nochmal gesehen, dass Sean William Scott da mitspielt, das war wusste ich gar nicht mehr. Und das ist ja auch damals seine Zeit gewesen, das war kurz nach American Pie, ne? Also seine Hochzeit. Und dann hat der Film für mich halt auch einfach, und das hast du schon angedeutet, diesen wunderschönen 90er-Jahre-Mief noch mit dranhängen. Und das gefällt mir total. Also das ist natürlich in die Jahre gekommen und funktioniert heute sicherlich für Leute, die jünger sind als wir, nicht mehr so, wenn sie den zum ersten Mal sehen. Aber für mich ist das herrlich. Also total Spaß gemacht. Und dann hat der Film halt für mich auch noch ein großes Plus mit Ellie Larter, die ich aus Heroes lieben gelernt habe sozusagen.
Genau, geht mir ganz genauso. Also,
und von daher finde ich, der funktioniert heute immer noch gut. Das Einzige, was der Film was man dem sozusagen im Gegensatz zu den anderen ankreiden kann und dann auch irgendwie muss, ist, dass die Kills insgesamt relativ langweilig sind. Mhm. Und da hat die Reihe ja generell für mich versucht, immer Film für Film draufzupacken. Und gerade ab Teil 4 wurden die äußerst blutig und gedärmhaltig. Also das war vorher, ich sag mal, noch ein bisschen zurückhaltender.
Ja, genau. Also das hier ist der Start von allem. Und wie so oft bei Horrorreihen, wenn man vorher gar nicht weiß, dass das eine Reihe wird, sind die Kills und der Killer, in dem Fall der Tod halt, ja, Verhalten. Also so ist es beim ersten Freddy, so ist es beim ersten Halloween. Man weiß noch nicht, was dann später kommt. Und ja, die ganze Serie hat dann ja ab Teil 3 einen, ja, lustig ist nicht das richtige Wort, aber du weißt, was ich meine. Ab Teil 3 wird das Ganze so bizarr oftmals, dass es einen Comic-Charakter hat. Das sind Comic-Kills. Mhm. Das ist ja eigentlich, ist das eine also die späteren Filme sind eigentlich Inkarnationen von Ren und Stimpy-Videos und immer noch lauter, noch mehr, und dass die Augen da quasi rausploppen und so, wie wir es von Comic-Figuren kennen. Und hier hast du eine Riege junger Stars, also Ellie Lata, Stifler, hast du ja schon genannt und sowas, die halt in diesem Film da was ganz Neues machen. Also die Idee, es gab diese ganzen jungen Leute in Comedies, in überdrehten Comedies, American Pie etc. und sowas. Und es gab diese ganzen Filme, wie ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast, ein paar Jahre davor und sowas, wo immer eine junge Riege, quasi das neue Brad Pitt, rausgepackt wurde. Und ein paar davon haben es geschafft, ein paar nicht. Was der hier anders hat als die anderen Filme später, ist tatsächlich, hier kannst du die Leute noch ziemlich gut auseinanderhalten. Mhm. Weil selbst die kleinen Charaktere irgendwie einen Charakter haben. Also klar kennen wir alle Sean William Scott, und der spielt auch hier wieder herrlich den Dummy, der auch gar nicht so richtig viel zu sagen hat, der einfach nur irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort ist, der arme Knilch. Und der Film, für euch zur Einordnung, fängt natürlich an, dass Alex, gespielt von Devin Sava, im Flugzeug ausrastet, weil er das Flugzeug, das die ganze Schulklasse nach Paris bringen soll, explodieren sieht. Und im Zuge dessen sehen wir halt das allererste Mal für uns dann ja eben, wie das Spiel abgeht, dass 10 kleine Männchen jetzt hier einer nach dem anderen gekillt werden. Und hier gehe ich nochmal einen zurück, weil wir über Teil 5 geredet haben. Und das habe ich dem damals auch sehr hoch angerechnet. Teil 5 von 2011 macht etwas, womit man nicht gerechnet hat. Nämlich in der Endsequenz von Teil 5 sehen wir, dass das Liebespaar es geschafft hat. Sie haben den Tod ausgetrickst. Sie können das neue Leben starten. Der Vogel hat einen Job in Paris. Er darf dann seine Soßen als Koch in Paris anrühren, und seine Freundin, die sich ja am Anfang des Films von ihm trennen wollte, hat sie dann schon wieder vergessen. Die wollen beide nach Paris. Also sitzen sie im Flieger. Und in welchen Flieger sitzen die wohl, die Armeschen?
In Flieger 180 aus Teil 1.
Ja, und das weiß ich noch genau. Da saß ich im Kino und ich habe gesagt, das ist richtig, richtig gut. Es war damals eben nicht gang und gäbe zu sagen, wir machen jetzt hier mal einen Prequel. Das war kein Begriff. Und auch in der Horrorgeschichte waren Sequels, die Filme danach mit vielen Jahren dahin und mal ein Flashback. Das war alles, das gab es schon. Aber dass jetzt wirklich der Film die ganze Zeit läuft, du nicht weißt, wann der spielt. Und erst durch den Blick von der Hauptperson auf sein Flugticket siehst du, what? Und dann hörst du schon das Kawaffel im Hintergrund. Wir werden alle sterben und so. Und dann, du als Zuschauer weißt dann, Alter, die sind voll am Arsch. Und dann sind sie es halt immer. Das mochte ich sehr gerne. Bei Teil 1, mein Lieblingskill ist die arme, arme Lehrerin bei ihr zu Hause. Die es wirklich dick gekriegt, das muss man sagen.
Das stimmt. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht für die Zuhörer fast ein bisschen langweilig, aber da die anderen Kills tatsächlich relativ unspektakulär sind. Ich meine, vielleicht noch am Anfang, so dieser erste, wo sich der Tod praktisch sein Kumpel krallt, also der dann irgendwie so ganz unglücklich sich in der Badewanne erhängt.
Ja.
Der hat auch schon was halt ganz Fieses, weil der halt mit den Füßen immer wegrutscht und einfach nicht hochkommt und so ganz elendig verreckt, ne? Also der hat auch was, aber ich bin da komplett bei dir, dieses ganz langsam, wie sich dieses Inferno in dem Haus auftut und dann fängt's an zu brennen und dann zum Schluss noch das Messer und also das ist schon herrlich. Also die beiden gehen so ein bisschen Hand in Hand, sag ich mal, die Kills.
Ja, und da müssen wir halt wieder sagen, die Kills waren halt lange nicht so elaboriert, wie es dann später war. Das heißt, es wirkt erstmal langweilig, dass der sich quasi im Bad erdrosselt selber, aber wie er das macht, ist im Vergleich zu vielen anderen Kills, die später kommen, hier komplett nachvollziehbar. Mhm. Ne, das ist nicht komplett abwegig. Diese Leine, auf der, das ist in den USA schon gang und gäbe, dass da so eine Leine ist, die du ausziehen kannst und so. Und wir alle sind schon mal irgendwie in der Dusche zum Rutschen gekommen. Mhm. Und nach Seife bücken ist auch immer schwierig. Deswegen, das ist total nachvollziehbar. Bei der Lehrerin finde ich halt, da ist es wieder dieses, ne, Maus, Faden abgebissen, da kommen so viele Sachen zusammen und du siehst ein paar Sachen und du weißt, dass das jetzt gleich passiert, aber nein, dann passiert es doch nicht, da passiert was ganz anderes dafür. Das war halt ja damals dann eben entsprechend neu. Bei dem Jungen hast du die ganze Zeit gedacht, das ist noch so nachvollziehbar, noch so, ja, ernst fast. Das ist ja ein ernster Tod. Und da ist gar keine Comedy dabei. Und bei der Lehrerin ist das dann schon so, dass du sagst, das ist aber schwarzhumorig hier, Freunde, ne? Das mochte ich sehr gerne. Ich mag den auch, aber er ist halt bei mir im Vergleich zu dem anderen, vielleicht ist es einfach, weil der zu lange her ist. Ich weiß es nicht so ganz genau. Wir haben ja, du hast auf deiner 3 den Film 2 gehabt.
Ich
hab's mir notiert. Du guckst so, als wüsstest du nicht, wo du bist. Ich habe auf meiner 2. Da, wo du deine 1 hast, habe ich die 2. Das heißt, wir können jetzt direkt über den Nachfolger reden. Und das ist halt in der gesamten Reihe tatsächlich der einzige wirkliche Nachfolger. Das ist ein Film, der aufbaut, denn es gab etwas, das es später nicht mehr geben soll. Es gab Überlebende. Final Destination 1 endet damit, dass eine Person, nämlich die von uns so hochgeschätzte Ellie Larter, gewinnt. Sie kann dem Tod ein Schnippchen schlagen, aber was für ein Schnippchen, denn sie fortan lebt sie in einer Gummizelle auf eigenen Wunsch. Auch da brauchen wir nicht nach Logik fragen und so, das ist halt wie es ist. Und für uns, die wir das eben nicht wissen am Anfang von Teil 2, wir sehen erstmal, dass sich Kimberly mit ihren Freunden auf dem Weg macht in Urlaub oder sowas. Sie wird von ihrem Vater noch ermahnt, fahr bitte vorsichtig und so und guck immer nach dem Öl. Und Kimberly hat dann auf der Auffahrt zum Highway diese schreckliche Vorahnung. Und diese Vorahnung, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil ich das gut finde, ist für mich das Top-Opening. Also von allen Franchises, von allen Filmen in diesem Franchise, so meinte ich das, ist es das Opening, was ich am besten finde, weil, und da kommen wir jetzt wieder so im direkten Vergleich zu 5 dazu, nicht weil ich die Kills so geil finde, sondern weil auch dieses Opening zu allgemein gut geworden ist, denn niemand von uns, der Auto fährt und einen LKW mit Baumstämmen sieht, denkt nicht an diesen Film.
Ja, das stimmt.
Selbst wenn du in dem Jahr nicht am Start warst und die vielleicht jetzt zum ersten Mal siehst, weil du denkst, oh, das ist ja ein Ding. Ich gucke die jetzt alle mal. Ich war damals zu jung und bevor ich den 6. gucke tatsächlich oder sowas. Ihr werdet danach, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, auch wenn ihr auf der Straße LKWs seht mit Baumstämmen, nicht mehr anders können, als daran zu denken, wie Kimberly sich ausgedacht hat, wie das hier alles furchtbar schief gehen kann. Und es geht auf hervorragende Art und Weise schief. Hier werden ja die Leute auch bei dieser Massenkarambolage auf ausgefallen, ekelhafte Weise gekillt. Einige sogar noch, auch hier in diesem Fall noch relativ normal. Der Kopf zum Beispiel kriegt einfach einen von dieser Baumstämme quer durch die Visage. Alle anderen trifft es dann schon so ein bisschen schlimmer. Und ich mag den Film halt eben, weil der direkt nach, der zweite Teil will im Grunde etwas machen, was alle anderen auch gemacht haben. Also Freddy und Halloween und wie sie alle heißen, haben einen zweiten Teil gemacht. Ich baue hier auf, hier ist derselbe Killer, in dem Fall der Tod, und der ist immer noch ein Arschloch. Und für uns war es ja das erste Mal, dass ein Film anfängt, wie der andere auch angefangen hat. Eine Gruppe junger Leute sitzen, stehen, liegen irgendwo und eine von denen hat eine Vision. Es gab noch keine Ermüdungserscheinung, wie es dann bei 3, bei 4, bei 5 und ja, so war, sondern es war halt eben noch relativ frisch und man hat gesagt, ey geil, die machen dasselbe nochmal. Weil wir, es gab auch nicht diese Sequel-Fatigue. Also es gab noch keine Ermüdung, dass wir gesagt haben, oh, schon wieder eine Fortsetzung. Nee, wir waren ja geil drauf. Wir wollten die ja haben. Und dann waren wir natürlich happy, dass sie dann auch noch in Minute, ich weiß gar nicht, wann sie kommen, 40 oder was, dann plötzlich heißt, nee, da hat eine überlebt. Und die gehen wir jetzt besuchen. Für dich als Zuschauer war das ja auch neu, dass das so ist, denn auf dem Plakat war sie nicht zu sehen. Und das fand ich wirklich, wirklich charmant. Und mein Lieblingskill, und dann gebe ich dir den Raum, ist hier einfach der Dödel, der von einem Stacheldrahtzaun auf dem Feld.
Mensch, Mo!
In diverse Puzzleteile praktiziert wird. Diese gesamte Feldszene nach einem Autounfall finde ich hochgradig amüsant. Also nicht nur den Kill, sondern auch der arme Airbag. Und auch unspektakulär, aber irgendwie geil, weil auch wieder nachvollziehbar. Ja, aber dass der Typ wieder guckt vorher, wie er versucht irgendwie, das ist der absolute Loser-Typ und wie er dann irgendwie versucht, du, ich glaube, 5 Minuten vorher noch sowas zu sagen wie, keine Ahnung, also er wollte sich intelligenter machen, als er ist. Und dann steht er auf dem Feld, wird da in Puzzleteile gemacht und hat diesen selben dämlichen Gesichtsausdruck, den er hat, wenn er voll stoned ist. Also dafür für mich ist das hier mein Lieblingskill.
Ja, also meine Reaktion hat es wahrscheinlich vorweggenommen. Bei mir ist das auch der Kill des Films. Ich muss sagen, ich fand auch einfach, um jetzt hier auch nochmal eine andere Note mit reinzubringen, tatsächlich dann wieder den ersten Folgekill auch gar nicht so schlecht, weil dieser Dude ist halt erstmal unglaublich unsympathisch, der dann da in seiner Wohnung da sein Essen zubereitet und da gibt's halt auch so viele unterschiedliche Momente, wo du denkst, ah, jetzt und dann steht das ganze Ding schon in Flammen und du denkst jetzt, keine Ahnung, der verbrennt da irgendwie elendig oder so und dann schafft das aber raus und dann ist er eigentlich, er hat's eigentlich schon geschafft, er ist über die Feuerleiter eigentlich schon unten angelangt, nur um sich dann auf die Fresse zu packen und von der runterstürzenden Feuerleiter in seine Augenhöhle gefingert zu werden, ja. Fand ich auf jeden Fall auch nicht schlecht und da merkt man dann halt auch schon von Anfang an, dass der Film hier anzieht, was die Kills halt anbelangt.
Ja.
Und ich bin bei dir, die Eröffnungsszene ist vor allem deshalb großartig, weil der Film von 2003 ist und ich finde, für 2003 ist das eine äußerst handwerklich sehr gut inszenierte Szene, was sie dort gemacht haben. Also gerade im Gegensatz auch zu der Eröffnungsszene aus Teil 3 mit der Achterbahn und vor allem zu dem Nesca-Ding da, ist das krass, dass die so viel besser ist als die beiden Eröffnungsszenen, die danach kommen. Also da bin ich ganz bei dir.
Ja, aber das, Mensch, das lässt ja jetzt nur einen Schluss zu. Dass wir beide denselben Film auf der 1 haben. Also
ja,
wir haben denselben Film auf der 6 und wir beide haben denselben Film auf der 1. Wie ist das denn passiert?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass der 6. Teil Final Destination Bloodlines einfach unglaublich gut ist. Im Kosmos dieser Reihe.
Ja.
Er hat, finde ich, auch vielleicht sogar mit Abstand das beste Schauspielensemble. Also ich habe das erste Mal Gefühl, dass alle, die mitspielen, Schauspieler sind und was können und einen irgendwie viel mehr mitnehmen, als das vorher der Fall war. Das funktioniert. Ich finde die Mystik in dem Film, die in einer Kritik, die ich gelesen habe, auch ein bisschen angekreidet wurde, das hat mir auch total Spaß gemacht und ich fand das auch nicht zu viel. Ich finde das super, dass man jetzt diese Verbindung halt über die Familie hinweg halt irgendwie hat und auch über Generationen. Das hat dem Ganzen nochmal was Neues hinzugefügt. Und natürlich muss man einfach sagen, man merkt, dass die Technik und die Art, wie Filme gedreht werden, halt einfach vorangeschritten ist und das Ding hat einfach einen modernen Anstrich bekommen und hat hier auch wirklich sehr, sehr kreative Kills. Also das im ganzen Paket, muss man sagen, Hut ab, dass man nach 14 Jahren so eine Reihe nochmal so beleben kann. Das hätte ich nicht gedacht.
Was ist denn dein Lieblingskill aus diesem Film?
Die MRT-Szene.
Ja, ja. Also auch bei mir, weil natürlich ist das auch wieder so dieses Spiel mit, wir wissen die ganze Zeit, was passieren soll. Und das, was passiert, ja, das erwarten wir eben überhaupt nicht. Und das macht ja der Film an der Stelle genial. Wir wollen hier nicht spoilern, hatten wir ja versprochen. Final Destination Bloodlines ist jetzt im Kino, den könnt ihr jetzt sehen. Ganz kurze Trivia, weiß ich nicht, ob du das wusstest. Der Grund, warum es diesen Film gibt, ist, ist der Filmemacher John Watts. John Watts ist nämlich bekanntermaßen Riesenfan dieser Reihe und hat quasi in seiner Frau den Zufall gehabt, dass seine Frau, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, seine Frau wurde irgendwie gefragt, Mensch, kennst du nicht jemanden, der Interesse daran hätte, dass man das hier wieder aufleben lässt? Und sie sagt, doch, ich kenne jemanden, der wohnt bei mir im Haus, das ist mein Mann. Der steht da total drauf. Er hat die Regie, ne, wir kennen den aus Spider-Man Homecoming, glaube ich, hat er gemacht, ne? No Way Home, der hat die ganzen Spider-Man-Filme gemacht. Und der hat nämlich gesagt, ich habe da Bock drauf, ich will das wieder auferleben lassen. Lass mal so ein bisschen gucken, wie wir hier casten können. Und die beiden Filmemacher Zach Lipowski und Adam B. Stein, die dann den Zuspruch für die Regie bekommen haben, weißt du, wie sie den gekriegt haben? Hast du diese tolle Geschichte schon gehört?
Nein, aber du wirst sie mir jetzt erzählen.
Ja, weil die ist wirklich, das ist ein Sahnehäubchen. Was passiert ist, es gab einen großen Zoom-Call, wo sie quasi pitchen sollten, was sie sich vorstellen, wie man dieses Franchise wiederbeleben kann und quasi ins neue Jahrtausend führen kann und es wieder groß macht. Auch bekennende Fans des Franchise, die beiden. Und was haben die schlauen Füchse gemacht? Sie haben eine Final Destination-Handlung in den Zoom-Call eingebaut. Sie haben vorher einen Film gedreht und an einer ganz bestimmten Stelle im Zoom-Call wussten die Leute, die im Zoom-Call nicht, dass sie nicht mehr die beiden live sehen auf der Kamera, sondern vorgefertigt einen Film sehen mit Interaktion der beiden, der nämlich darstellt, dass die beiden sitzen im Zoom-Call vor einem Kamin. Und dann kam gleich die Frage auf, warum, Mitte August, warum ist Kamin? Und dann sagen die halt so, nee, wir wollten the mood. Wir wollten die Stimmung erzeugen. Wir wollten eine Stimmung erzeugen, eine gewisse Stimmung und erlaubt uns das, nimmt und kommt mit auf die Reise. Und dann haben die Leute auch nicht mehr weiter nachgefragt. Später aber, zu einem gewissen Zeitpunkt, treten beide einmal aus der Kamera und dann wieder rein, dann ist es aber Film. Dann fängt es nämlich an, hinten zu brennen. Und das Ganze eskaliert dann in einem einem dieser Ventilatoren, die an der Decke hängen, dass einer von beiden seinen Kopf verliert. Und es gibt keine Aufzeichnung davon, was sie selber sehr schade finden, aber sie haben das irgendwie 100-mal geprobt, weil es gibt dann diesen einen Punkt, also sie mussten zu einer bestimmten Zeit auf den Knopf drücken. Und es war halt so, dass das Gespräch verlief so gut, dass John Watts gerade dabei war, denen im Grunde schon den Zuschlag zu geben. Und dann haben die beiden sich noch per Chat unterhalten. Scheiße, sollen wir das abbrechen, wenn wir das jetzt machen? Nachher verschrecken wir die oder so. Aber dann war, weil wir wollen ihm jetzt auch nicht unterbrechen in seinem Monolog. Der war halt gerade dabei zu sagen, warum er das so liebt und die Ideen findet er gut und warum er die beiden mag. Und dann haben die gesagt, scheiße, brechen wir ab. Nein, wir brechen nicht ab. Wir drücken jetzt den Knopf. Und dann sagt der eine so, Sekunde mal eben, wir wollen hier noch was sagen. Und dann drücken sie, und dann fängt dieses aufgezeichnete Ding an, wo sie dann anfangen so zu lamen, also zu sagen, wir lieben das Franchise und nehmt uns und bla und blub und zipp und dann geht dieses ganze Spektakel los. Danach hatten sie den Zuschlag natürlich sicher im Sack. Und das habe ich jetzt von einem der beiden in einem Podcast gehört und ich habe gesagt, das ist so eine witzige Geschichte, dass man mal hinter die Kulissen gucken kann und dass du dann eben merkst, und das merkst du den ganzen Film über, hier sind nur Leute, also ich glaube, dass hier sind nur Leute am Start, die echt Bock hatten, das allerbeste Produkt nachher rauszubringen mit dem, was wir von Final Destination A erwarten. Und B eben nicht mehr abwarten können und trotzdem noch Twists. Also Twist 1, der Film fängt mit einer Sequenz an, die viele, viele Jahre vor allem anderen spielt. Twist 2, es gibt plötzlich eine andere Lore. Twist 3 halt eben am Ende, nee, lassen wir. Also ich finde, das machen sie wirklich gut.
Gehen wir jetzt Richtung Spoiler-Territorium.
Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Also du bist ja selber der Mann am Regler, deswegen regel mal eben, dass hier die Melodie kommt.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Für euch da draußen, nehmt mit, unser Platz 1 ist tatsächlich der neueste. Das kann natürlich auch dem geschuldet sein, dass wir gerade on fire sind, dass das Ding Spaß macht, dass es im Kino gut aussieht. Aber auch hier einmal gesagt, Warnung, der sieht nicht so gut aus, wie er könnte. Denn auch hier sieht man CGI, was seit den 2000er in den Filmen ist. Die ganzen Kills sind CGI. Es gibt hier kaum praktische Effekte, was das angeht. Das trägt jetzt so ein bisschen auch dazu bei, dass das hat quasi so was Romantisches von, ach, weißt du noch früher, als das Blut so schlecht ausgesehen hat, dafür sieht das heute besser aus. Ich glaube, das ist aber auch ein Stück weit dem Budget geschuldet, nehme ich mal an, weil 50 Millionen sind heute nicht mehr 50 Millionen von früher. So simpel ist das. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Wenn ihr bisher denkt, die Reihe ist geil, die macht Spaß, dann werdet ihr mit diesem Teil auch euren Riesenspaß haben. Und schaut nicht alle Trailer, die ihr gucken könnt, sondern geht einfach ins Kino und lasst euch überraschen. Und falls ihr den Trailer geguckt habt, glaubt mir, der eine Kill, den man da sieht, der ist im Film nochmal anders.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, was du meinst, weil ich habe tatsächlich den Trailer zu dem Film nicht gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist praktisch der, das war ja, glaube ich, auch ein Trailer, das war diese Szene aus dem Piercing-Studio. Mhm. Das war, glaube ich, das Erste, was man von dem Film gesehen hat. Ja. Und das fand ich auch ganz lustig. Da haben sie einen ja nämlich gelinkt, denn das ist gar kein Kill. Ja, das kriegt man dann im Film dann erst mit, ne? Das fand ich auf jeden Fall ganz neckisch, dass sie das so gelöst haben. Und ich wollte einfach nur nochmal sagen, weil du meintest, vielleicht ist das jetzt auch so eine Laune und wir sind gerade noch on fire, ne? Also der Film ist auch bei IMDb mit Abstand auf Platz 1 mit 7,1, was sehr solide ist. Und auch in der Metascore bei den Kritikern ist er meilenweit vor allen anderen Filmen. Also der hat eine 73 und ich glaube, der nächste dümpelt irgendwo bei 50 rum. Also das ist schon eine Hausmarke, die jetzt hier gesetzt haben.
Ja, auf jeden Fall. Sind wir im Spoiler-Teil?
Ja.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt spoilern muss, aber die Opening-Sequenz startet 1969. Unser Hauptcharakter, von dem wir noch nicht wissen, dass es später nochmal ein Charakter wird, wird eingeladen auf die Opening, also auf die Eröffnung eines Skyview-Restaurants, also ein Restaurant, das aussieht wie dieser Dingsbums. Wie fandst du denn das? Weil das kam ja schon, also für mich kam das komplett unerwartet. Ich habe nur diesen einen Trailer gesehen und dachte natürlich, Final Destination ist in der Jetztzeit verhaftet, aber gerade der gesamte, ich habe eine Visionsteil, ist in der Vergangenheit und wird dann nicht aufgelöst. Das ist ja brandneu.
Ja, ich war komplett vor den Kopf gestoßen, weil das hat mich praktisch mit heruntergelassenem Schutzschild getroffen. Also, weil du siehst halt diese Szene, die anscheinend irgendwo in den 50ern, 60ern spielt, ne, so von der Optik her. Und man kann das überhaupt gar nicht einordnen. Und ich dachte so, ich habe doch diese Szene mit dem Piercing-Studio gesehen. Wie hängt das denn jetzt zusammen? Und als dann diese Revelation kommt, dass praktisch die Nachfahren in diesem Seminar oder in dieser Vorlesung dann dort als Vision hat, da dachte ich schon so, okay, cool. Also da haben sie sich jetzt was einfallen lassen, um das Ganze irgendwie anders aufzuziehen. Und selbst da habe ich mich noch gefragt, okay, wie hängt denn das jetzt zusammen? Und darauf aufbauend versuchen die ja dieses generationsübergreifende Familiending aufzubauen. Und wie die das dann entschlüsseln, Das finde ich total schlüssig und hat mir Spaß gemacht. Also ich fand diese Mystik um diese ganze, der Tod muss nach der Reihenfolge gehen und da sind damals hunderte von Leuten gestorben und die hatten alle Familien, die sie gar nicht hätten haben dürfen und deswegen hat der Tod jetzt 60 Jahre gebraucht, um die sich alle zu holen. Fand ich super, das fand ich klasse.
Ja, ist ein super Kniff, der hat mir auch gefallen, der hat mir auch Spaß gemacht. Das ist der letzte Auftritt von Tony Todd vor seinem Tod. Man sieht ihn schon arg gezeichnet eben von seiner Krankheit, aber nichtsdestotrotz an der Stelle chilling, ne, dass der da einfach sitzt, wieder in diesem dunklen Kämmerlein. Nicht nur, dass er alles besser weiß, sondern sagt halt eben auch, es ist jetzt sowieso bald vorbei und sich dann entpuppt als ein kleiner Junge, den wir am Anfang eben in diesem Szenario von 1968 sehen, ein kleiner Junge, den der die Frau gerettet hat und er sagt, der Tod hat auch die ganze Zeit versucht, mich zu kriegen. Warum es nicht geklappt hat, denkt nicht über die Logik nach. Natürlich stand er in den anderen Filmen ständig an der Straße und war immer da, wo der Tod zugeschlagen hat. Aber vielleicht haben die einfach einen speziellen Deal gehabt. Es ist auf jeden Fall, ich finde, es ist eine nette Verneigung, eine tolle Verneigung. Es war wohl auch absehbar, dass Tony Todd eben nicht mehr die längste Zeit auf diesem Planeten ist. Und dass das geklappt hat, das macht es natürlich umso schöner. Ich finde das schon sehr gut. Und der Plot an sich, beziehungsweise dieser Kniff dann mit der Familie, finde ich super auch. Und da musste ich wirklich, wirklich lachen. Das fand ich so gut gemacht, als sich dann rausstellt, dass einer, der eigentlich dran ist, nicht dran ist. Weil er plötzlich, weil offenbart wird, dass er gar nicht zur Familie gehört. Das ist so ein geiler Move, mit dem du nicht gerechnet hast an der Stelle. Und das fand ich wirklich brillant. Das fand ich wirklich brillant. Und an der Stelle halt eben muss man ja erklären, warum das so ist. Und dann auf die Idee zu kommen, dass das, ja, und das ist ja auch gar nicht abwegig, dass Leute mal eine außereheliche Affäre haben und das Kind halt einfach quasi verschweigen. Das ist total geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Ja. Und ich habe auch sehr gelacht, als das Ende Ende ist, weil das Ende Ende ist. Und da gibt es keinen, es gab ja bei Teil 3, wird der Bildschirm ja schwarz, bevor wir sehen, dass der Hauptcharakter gekillt wird. Das gibt's hier nicht. Hier ist nichts schwarz. Hier ist halt, du siehst alles, was kommt, weil sie es auch so verdient haben, weil am Ende dann ja nochmal irgendwie so der Twist kommt von wegen, ja, es wird ja aufgemacht in Teil 5, dass wenn du jemanden killst, dass wenn du aktiv jemanden tötest, du die Lebenszeit dieser Person bekommst, die sie sonst noch gelebt hat, irgendwie sowas. Darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken, weil das ist ja ein Paradoxon in sich. Wenn die Lebenszeit irgendwie berechnet wird, dann müsste die Lebenszeitberechnungsabteilung ja auch wissen, dass der umgebracht wird. Ergo hat er keine Lebenszeit, dürfte ja gar nicht gehen. Aber egal. Wir wollen ja hier keine Doktorarbeit draus machen. Auf jeden Fall ist das hier am Ende auch so ein Twist, dass jemand nicht bekommen hat, was er hätte bekommen sollen, an der Stelle, wo er es bekommen hat und so. Und das fand ich auch charmant. Einfach zack, bumm. Es könnte jetzt weitere Filme geben, wo ich auch Bock drauf hätte, wenn sie es nicht kaputt machen. Ganz klar, also nochmal eine neue Reihe. Die beiden Filmemacher haben schon gesagt, dass sie generell dafür zur Verfügung stünden, aber die Filme sind in der gesamten Planung und in der gesamten Machheit halt einfach sehr, sehr zeitfressend und dadurch nicht unbedingt Projekte, die ja sofort so ein Greenlight kriegen, weil wenn du guckst, dass der schon 50 Millionen gekostet hat und beim nächsten willst du noch einen draufsetzen, Studios werfen dann ja gerne Geld. Das heißt nicht zwangsläufig, dass der Film dann besser wird. Ich würde den erstmal so stehen lassen. Der ist bei mir auch auf der Eins, weil der halt einfach, wir hatten echt einen Heidenspaß im Kino. Paula und ich haben da gesessen, wir haben uns richtig amüsiert. An den richtigen Stellen machst du so, du wartest die ganze Zeit, dass die Dinge passieren. Ne? Der zweite Trailer zum Beispiel zeigt die Gartenszene. Die Familie kommt im Garten zusammen, die machen ein lustiges Barbecue. Warum die alle so gut drauf sind, hat sich mir nicht erschlossen, ist aber so. Und dann sehen wir halt, dass dieses Stück Eis, dieses Stück Glas ins Eis fällt. Und die ganze Zeit warten wir darauf, dass jemand quasi sich von innen den Hals aufschlitzt und nichts davon passiert. Stattdessen ein Gruß an alle, die samstags früh möglichst um 8 schon gerne Rasenmäher anmachen. Ja, ich fand das super. Ich hatte da viel Spaß mit.
Und weißt du, was ich an dem Teil auch so toll finde? Wie formuliere ich es jetzt? Weil
sag es, pups es raus. Komm.
Also, das, was ja in der Vorahnung das ganze Chaos auslöst, ist ja eine Centmünze.
Der Penny.
Ja? Der Penny. Mhm. Ja, von dem dicken Jungen, der da nicht an sich halten kann. Mhm. Und ich finde das total cool, dass im Grunde genommen ja diese ganze Reihe, das ist ja zeitlich gesehen chronologisch das allererste, was in dieser Final Destination Chronologie passiert, mit einem Penny anfängt und auch mit einem Penny hinten raus endet, der auch so völlig auf absurde Art und Weise irgendwie dann am Ende in einem in einer Weiche, in einer Gleisweiche landet, damit ein Zug entgleist und unsere beiden Hauptdarsteller dann zum Schluss dann doch noch ins Jenseits befördert. Und das finde ich irgendwie super, dass halt dieses kleine Stück Metall das Ganze begonnen und irgendwie dann halt auch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt beendet hat. Finde ich super.
Ja, und dieser Film macht halt, durch die Sachen, die wir gesagt haben, macht er viel richtig. Der Typ, der das mitgeschrieben hat, Guy Bassick, war auch schon dafür verantwortlich, dass Scream ein neues Leben bekommen hat. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Sind jetzt nicht alle Fans davon, aber es ist auch eine Reihe, der ich durchaus viel abgewinnen kann, wenn man in der Stimmung dafür ist. Und diese Neuerung, eben diese einleitende Ursprungsgeschichte, die das Franchise so weit zurückbringt und dann halt der clevere Redcon, dass wir die ganze Zeit denken, wir wissen, was wir wissen, aber wir wissen nichts am Ende und so, das finde ich halt toll. Die Kills sind zum Teil sehr gut. Ich glaube, der MRT-Kill wird so ein legendäres Ding sein. Und auch werden, aber nicht mit dem Impact der anderen Geschichten, die wir gesagt haben, weil dafür ist es, ne, nicht jeder geht zum MRT. Du hast gleich gesagt, ich gehe da sowieso nie wieder hin. Und wir alle sind ja auch nicht voll mit Metall, wie unser Kumpel da. Aber es ist eine tolle Reinkarnation, finde ich, die da ganz, ganz viel richtig gemacht hat. Ja. So, wenn du jetzt einmal noch zum Abschluss, die Leute wollen ja den Film gucken gehen, aus dem Bauch, wenn du einen Kill rauspicken müsstest von allen, und es sind nicht ganz wenige Kills, dann...
Oh ja, das ist schwer.
Welcher ist denn der, wo du sagst, der ist irgendwie besonders, besonders dies, besonders das oder so? Ich kann ja anfangen, vielleicht mache ich es dir ein bisschen leichter. Der ist auch nicht neu, den habe ich nämlich schon genannt. Aber für mich ist das so, bei Final Destination kannst du immer irgendwie... gibt's so, ich würde mal sagen, drei Kategorien. Du hast die sind einfach, die sind so gemein, dass du sie nicht vergisst, weil du sie beziehen kannst auf etwas, das du kennst. Ne? Augenlaser Surgery, der Wagen mit den Baumstämmen, das ist so in der Jetztzeit und in deinem normalen Leben verhaftet, dass du sagen kannst, ja, deswegen finde ich das besonders schlimm. Dann gibt's welche, die sind unvergesslich, weil sie so besonders absurd sind. Weil die so weit weg von allem sind, was dir passieren könnte, dass du sagst, deswegen finde ich das besonders gut. Und die dritte Kategorie meiner Meinung nach ist halt die, wo wir diesen Maus-beißt-den-Faden-ab-Effekt am längsten sehen. Ne, wo also so viele tausend Dinge zusammenkommen, die nachvollziehbar, absurd, parallel zusammen sind, dass das halt so besonders ist. Und für mich ist über die gesamte Reihe gesehen, einfach weil ich den sehr spaßig finde, sind es tatsächlich Ashley und Ashlyn, die beiden Mädchen, die da gegrillt werden im Tussi-Toaster. Der Tod, wenn wir den hier mal als Person bezeichnen wollen, sorgt dafür, dass es heiß ist. Dadurch schwitzt eine Brause. Das tropft auf das Gerät, um die Sonnenbänke zu überhitzen. Ein umgestürztes Regal hält die beiden da fest und dann verbrennen sie halt lebendig, während der andere Typ draußen quasi einen Einlauf von seiner Freundin kriegt, nicht mehr die Tür aufmachen kann, weil eine Sonnencreme als Türhalter halt einfach nicht gut funktioniert. Und der Clou für mich am Ende ist die Kamerafahrt, beide Särge gleichzeitig. Warum auch immer die beiden am selben Tag nebeneinander beerdigt werden sollen, weil sie die besten Freundinnen sind. Aber das ist so die Kirsche auf dem Sahnetüpfelchen obendrauf. Diese Kamerafahrt von unten nach oben, dass wir die beiden Särge sehen. Zwei mit einem Abwasch, finde ich super.
Ja, also ich kann es nur noch mal sagen, der Film, Tod meine ich, ist, der ist viel zitiert. Also der hat irgendwie auch so einen Einzug gefunden. Mhm. In den Alltag und von daher kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen und wenn wir bei Maus beißt den Faden ab Toten sind, dann ist das hier auf jeden Fall schon mit einer der schönsten und einen weiteren, den habe ich vorhin gar nicht genannt, weil da komme ich gleich nochmal zu meinem Kill des Franchises. Ich finde auch den im Akupunkturstudio sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Dieser Typ, du meinst den Massagepalast?
Ja, ja, genau.
Der ekelhafte Typ.
Der ekelhafte Typ, der die ganzen Massage, der die ganzen Akupunkturnadeln auf seinem Körper hat. Mhm. Und dann fängt's an zu brennen und er fällt von der Liege und fällt auf die Akupunkturnadeln, die sich reindrücken. Und am Ende fällt dann so eine Buddha-Statue auf seinen Kopf. Finde ich auch sehr charmant auf jeden Fall, den Tod. Aber für mich ist es tatsächlich dieser eine Tod, der so schnell vonstatten geht, aber mich so im Mark erschüttert, es ist die Turnübung. Es ist einfach, weil ich wirklich da saß und sich alles in mir zusammengezogen hat in dieser einen Sekunde und ich halt auch als ehemalig aktiver Sportler, zwar nicht im Turnbereich, aber halt auch so viele Verletzungen im Sport durchaus mal gehabt, ob das jetzt beim Basketball zum Beispiel ist, wo man dann irgendwie mal wegknickt oder so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da irgendwie weggeknickt und auf einmal guckt mein Schienbein raus, so wie das bei ihr jetzt an mehreren Stellen des Körpers inklusive Tod der Fall war, das ist schon, weiß ich nicht, also der hat mich irgendwie getroffen. Ich glaube nicht, dass ich da bei vielen irgendwie auf Gegenliebe, was jetzt den besten Tod des Franchises anbelangt, stoße, aber für mich ist das ist der hängen geblieben.
Mhm. Es gibt, also was die Kills angeht, ist es ja so, da hat jeder seine Vorliebe. Ein sehr simpler Kill, aber...
Das ist auch so ein Satz, den du eigentlich nirgendwo bringen darfst. Ne?
Aber ein simpler Kill, der aber zu der Zeit 2000 eben noch neu war, ist ja auch der, wenn im ersten Film, wenn Terry endlich die Schnauze voll hat von der Dummheit ihres Freundes und sie dann sagt, weißt du was, fall doch tot um und dann kommt der Bus und macht sie Matsch. Das gab's ja vorher so noch nicht. Das haben wir nicht schon 10.000 Mal gesehen oder sowas. Und das weiß ich auch noch, dass das war ein richtiges Momentum. Und mittlerweile wird das halt zu oft benutzt, eigentlich so oft, dass du jedes Mal, wenn jemand eine Straße betritt, denkst, jetzt kommt gleich ein Bus. Und das, also ich glaube, das kommt schon daher. Und das ist ja ein relativ simpler Kill, aber halt sehr effektiv eingesetzt. Also insofern auch dafür dann nochmal Kudos. Ja, guck mal.
Und schön, dass Teil 6 genau das ja nicht macht. Da denkt man ja auch, dass der eine Knilch hier, der Tattoo-Typ, dass der jetzt auch von einem Bus überfahren wird, aber der fährt halt nur 2 Zentimeter an seinem Rücken vorbei.
Ja, es gibt sehr viele Referenzen und ja, wir hätten jetzt hier noch eine halbe Stunde darüber sinnieren können. Das hätten wir vielleicht auch gemacht, wenn unser Gast heute dazu gekommen wäre, den wir leider schmerzlich vermissen. Also dann wären wir vielleicht wirklich nochmal so in richtige Details gegangen. Es gibt in jedem Teil Anspielungen auf die Teile davor. Es gibt immer wieder so kleine Easter Eggs. Ihr könnt ganz, ganz viel Zeit damit verbringen im Rabbit Hole Final Destination. Aber das könnt ihr auch machen. Da braucht ihr uns nicht für. Und wenn ihr Spaß habt an dieser Serie, so wie wir, dann werdet ihr die Filme sicherlich auch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich hatte Spaß. Ich sag jetzt mal vielen Dank, Herr Steven, dass Sie Ihre Zeit hier gewidmet haben.
Das ist ja gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich jetzt aus deiner Vorahnung noch vermisse, bevor wir hier rausgehen, ist eigentlich ein Ranking der Premonitions. Das haben wir gar nicht gemacht.
Das habe ich ja vorhin nebenbei so rausgepupst. Ich habe gar kein Ranking vorbereitet, sondern für mich ist das,
ach so, das einfach nur das Beste.
Die Premonition von Teil 2 mit dem Log ist halt, weil es allgemein gut geworden ist und die sich da auch sehr viel Mühe gegeben haben. Und es nachvollziehbar ist. Also jedes Mal, wenn du auf einer Autobahnauffahrt fährst, denkst du dann auch, oh, was hier alles passieren kann. Ja, ihr könnt uns gerne auf dem Discord, den wir hier betreiben, noch so nebenbei, auch mal schreiben, euer Ranking. Meinetwegen auch gerne euer Lieblingskill oder overall Lieblingskill oder nur Film-Lieblingskill, wie auch immer ihr wollt. Unseren Eingang zum Paradies Discord findet ihr über unseren Instagram-Account, dem ihr auch gerne folgen könnt. Und natürlich dürft ihr diese Folge wie alle anderen bewerten. Und wenn ihr Lurche das nicht macht, dann sage ich euch, höre ich bald auf mit dem Bums hier.
Was?
Oh, naja.
Das darf nicht passieren. Man
muss ab und zu mal.
Reißt euch am Riemen da draußen. Ja. Los, auf zum Atem, auf zum Discord-Server. Los geht's.
Ja, Steven,
ja.
Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Ach, da war ja noch was. Bleib.
Spoilerfrei.
Danke.
War doch super.
Tschüssi.
Ich hatte eine Vorahnung, dass das passiert.